Hey Julia, ich bin's Diana. Und heute ist Dr. Jennifer Chan de Avila zu Gast bei Meno an mich. Das ist eine junge Frau, die wirklich für jeden interessant ist, der sich auch nur ein bisschen mit der Meno-Welt beschäftigt. Aus ganz vielen Gründen. Hör mal bitte rein in dieses Gespräch. Liebe Grüße!
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Dr. Jennifer Chan de Avila, die Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Geschlechterforschung und Wechseljahresdoula, kommt ursprünglich aus Mexiko. Sie hat zusammen mit Professor Sabine Nitsche von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin ein Buch mit dem Titel Wechseljahre am Arbeitsplatz geschrieben. Herzlich willkommen, liebe Jennifer.
Hallo Diana, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich, dass du da bist. Und ich muss, glaube ich, mal als erstes sagen, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil euer Buch nach meiner Wahrnehmung das allererste ist, wirklich zu diesem Thema Wechseljahre am Arbeitsplatz. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und mich mit dir beschäftigt und festgestellt, du hast noch einen ganz anderen, viel persönlicheren Zugang zum Thema Wechseljahre. Vielleicht magst du den als erstes erzählen.
Ja, sehr gerne. Also ich wohne hier in Deutschland seit 16 Jahren und ich habe hier promoviert in Politikwissenschaften mit einem Schwerpunkt auf Geschlechterbeziehungen, Feminismus, Körperpolitik, das waren meine Themen. Und als ich mit meinem Postdoc angefangen hatte, habe ich, also jetzt weiß ich, hatte ich Wechseljahresymptome, aber damals habe ich mich noch ganz schlecht gefühlt, für ganz lange.
Du warst wie alt?
Ich war 36, als ich angefangen habe mit Symptomen. Damals dachte ich mir, ich schlafe nicht, weil ich bin zu gestresst, ich bin müde, weil ich habe zu viel Arbeit, und ich hatte auch Hitzewallungen, aber mit meinem Alter, da kam mir niemals in Frage, dass es Wechseljahren sein könnte. Ich dachte nur, mir ist plötzlich ganz warm, vielleicht habe ich die Heizung zu hoch, vielleicht habe ich zu viele Decken in meinem Zimmer. Wenn ich bei den normalen Arzt war, war es nicht so deutlich, dass es Wechseljahre waren. Aber nach einem Jahr, wenn die Symptome nicht weniger würden, dann war ich bei einer endokrinologischen Gynäkologie, und dann haben sie ganz schnell festgestellt mit einem Bluttest, dass ich war tatsächlich schon lange postmenopausal. Mhm. Und ja, so diese Diagnose war für mich sehr schwierig zu bekommen, weil ich war damals 37. Und es war ganz plötzlich, es war sehr unerwartet, und dazu noch den ganzen körperlichen, mentalen Symptomen war sehr schwierig. So, ich habe damals mit meiner akademischen Karriere aufgehört. Ich habe mir Zeit ausgenommen, um mich zu heilen, um mich um meinen Lebensstil und meine Gesundheit zu kümmern. Und danach dachte ich mir, dass ich wollte mehr wissen über das Thema, weil damals, also jetzt hören wir viel über Wechseljahre überall, aber damals war wirklich so wenig, auch online, vor allem für frühzeitige Wechseljahre.
Nach meiner Wahrnehmung gab es überhaupt gar nichts zu diesem Zeitpunkt.
Ich bin Forscherin, Diana, also ich kann Sachen finden, glaub mir, wenn etwas gibt. Und ich habe damals gesucht, es gab kein Fachbuch über frühzeitige Menopause, auch nicht auf Englisch. Es gab so Forums, aber alles war ein bisschen zu versteckt. Und dann man kriegte diese Ratschläge oder Empfehlungen für Wechseljahre, aber die waren geplant für eine Frau mit 50. Das war komplett anders als meine Situation. No? So, ich musste mich von hier und dort ein bisschen, was muss ich machen mit Ernährung, was muss ich machen mit Lebensstil, was mache ich mit medizinischer Versorgung? Und es war einfach schwierig, es war einsam, es war kompliziert. Und dann habe ich mich entschieden, so diese Ausbildung zu machen als Wechseljahren-Doula. Für mich selbst. Ich wollte mehr wissen und mich selbst quasi helfen. Und dann, wenn ich diese ganze Kenntnisse hatte, dann dachte ich mir, okay, ich will sie weitergeben. Weil ich kann mich vorstellen, es gibt viele Leute wie ich, die ganz verwirrt sind und wirklich wissen nicht, wo anzufangen.
Also ich musste das gestern erst nochmal googeln, was eine Doula überhaupt ist. Und ich glaube, das wichtigste Stichwort dazu ist die nicht-medizinische Helferin.
Genau.
So, du warst Wissenschaftlerin, das Thema sprang dir ins Gesicht, große Verwirrung, Job aufgegeben, dich um dich selbst gekümmert, dein Wissen vermehrt, und jetzt?
Dann hat es sich ergeben, dass es dieses Projekt gab, das Meno Support Projekt. Die war meiner Meinung nach also die erste Projekt, die sich um dieses Thema Wechseljahre Arbeitsplatz gekümmert hat in Deutschland.
Und muss ich vielleicht ganz kurz nochmal zwischenschieben, das ist ein Projekt, das an zwei Berliner Hochschulen angesiedelt ist und von dem wir alle schon gehört haben, heraus kamen nämlich die allerersten Zahlen zur Situation der Frauen im Beruf in den Wechseljahren, mit der Erkenntnis, dass es hier nicht anders ist als in Großbritannien, nämlich dass wirklich viele, viele Frauen Jahren, zurückstecken, Beförderung ausschlagen, Stunden reduzieren und so weiter. Und zu dem Buch, also das ist kein Buch, das sich an Laien richtet. Ne? Es hat wirklich auch eine andere Sprache und man erkennt es allein schon daran, dass es Open Access ist. Also die Hochschule hat dafür bezahlt, dass jeder sich dieses PDF runterladen kann. Da stelle ich auf jeden Fall auch den Link in die Shownotes, aber ihr habt es also nicht für die betroffene Frau geschrieben. Für wen habt ihr es geschrieben? Du hast eben schon gesagt, für Unternehmen, aber wen hattet ihr da genau im Kopf?
Also wir hatten im Kopf jede Organisation, wo Frauen arbeitstätig sind. Das kann wirklich, wir denken immer Unternehmen sehr groß, aber es kann auch sein, ein kleines oder mittleres Unternehmen, einfach eine Organisation, wo Frauen ihre Arbeit machen. Und das Buch, ich glaube, hat drei gute Sachen. Also das allererste Beitrag von das Buch ist, dass wir haben uns diese ganze Literatur geguckt, wissenschaftliche Literatur, ist auch nicht so mega umfangreich, aber alles, was es gab, haben wir uns mindestens gelesen. Und wir haben wirklich es übersetzt auf Deutsch. Was das, denke ich, das ist Beitrag Nummer eins, weil da können wir die Diskussion hier in Deutschland wissenschaftlich eröffnen. Nummer zwei war, wir haben zum ersten Mal das Kontext von Deutschland irgendwie zusammengefasst und dargestellt. Da haben wir uns geguckt, alle die Umfragen, die es gab mit Nummern, wir haben Expertinneninterviews, dann haben wir wirklich gehört, weil wir sind ganz eigenartig in Deutschland. Es gibt verschiedene Faktoren, die Diskussion über Wechseljahre am Arbeitsplatz fordern oder blockieren und das wollten wir alle sichtbar machen mit dem Buch. Und dann den dritten Part ist, ja, da haben wir wirklich einen Plan quasi entwickelt und dargestellt. Und das ist eingerichtet für Leute, Frauen oder Gleichstellungsbeauftragten, Leute in Human Resources, Personalstelle, betriebliche Gesundheitsmanagement oder einfach Leute, die mit Leuten arbeiten, die durch die Wechseljahre gehen können. So, das soll eine Hilfe sein für Leute, die mit Leuten mit Wechseljahren arbeiten, damit die Organisation wechseljahresfreundlicher sein kann.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die Idee dahinter, also erstens haben wir vorhandene Strukturen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement in Deutschland, sodass man das Rad nicht neu erfinden muss. Und es ging euch darum, einmal zu gucken, ja, wie bespielen wir dieses System bestmöglich für die wechseljährigen Frauen? Ne? Das habe ich richtig verstanden, ne?
Ja, also ich glaube, man kann es sogar vereinfachen. Ich glaube, wenn wir reden über Wechseljahre, wir vergessen, jede Person, die Wechseljahre durchmacht, weiß, dass die Wechseljahre beeinflussen alle Aspekte von unserem Leben. Ja? Und ich weiß nicht, warum wir manchmal reden, dass Arbeit wäre nicht eine Dimension von unserem Leben, die durch Wechseljahre beeinflusst wird. So, das ist das Kerngrund, warum dieses Buch existiert, ist einfach darzustellen, wissenschaftlich, etwas, ich denke, ist ganz offensichtlich. Arbeit und Wechseljahre haben eine Beziehung. Und manchmal, wenn wir reden über Wechseljahre und Arbeit, wir sagen, ja, die Wechseljahre haben einen Einfluss auf die Arbeit. Meistens negativ, ne? Das wissen wir alle, ja. Ich habe Wechseljahresymptome, ich kann nicht richtig arbeiten. Aber was wir wenig reden, ist, dass die Arbeit hat auch einen Einfluss auf die Wechseljahresymptome. Wenn meine Arbeit stressvoll ist, dann werden meine körperlichen Symptome schlimmer. Wenn meine Arbeit meine Körpersymptome nicht berücksichtigt, dann können sie auch schlimmer werden. So, es ist eigentlich eine Beziehung, die wechselseitig ist. Und deswegen war es uns so wichtig, das zu zeigen erstmal und dann einen Vorschlag zu machen, wie diese Beziehung positiv sein kann.
Aber es ist ja mehr als ein Vorschlag, den ihr macht, ne? Ihr liefert ja im Grunde genommen wie so eine Anleitung oder wie so ein Fahrplan, um ein betriebliches Gesundheitsmanagement auszurichten auf eben diese Frauen. Ne? Also ich stelle mir vor, dass die Idee auch war, mehr Frauen zu erreichen als die hochgradig ja wohlhabenden, gebildeten Weißen. Das war, glaube ich, der Dreiklang, den du im Vorgespräch benutzt hast, die ja jetzt schon gut Bescheid wissen oder zumindest sehr viele von ihnen wissen gut Bescheid. Das hat mich daran auch sehr, sehr angesprochen. Einfach diese Idee, okay, wo erreichen wir die Frauen? In den Betrieben.
Ja? Ganz genau.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Ornette Flat ist auch dabei. Meno an mich Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Also wir denken, also ich weiß es von meiner eigenen Erfahrung und ich glaube, das hast du vielleicht schon gesprochen in anderen Folgen. Es gibt gerade viel Information, aber genau deswegen, weil es so viel gibt, manchmal ist es sehr schwierig zu navigieren, was ist wirklich faktbasiert, was hat wirklich keine anderen Interessen, die wollen mir entweder was verkaufen oder was vorschlagen, die nicht wirklich in meinem besten Interesse ist. Und so es mangelt manchmal an diese neutralen Informationen, wo ich wirklich mich einfach bilden kann und einfach eine Entscheidung treffen kann. Und ich bin der Meinung, dass die Arbeitgeber können genau diese Rolle übernehmen. Weil eigentlich die Organisation hat keine Interesse in diesem Thema, in einen Weg oder die andere. So, ich glaube immer, dass die Unternehmen oder die Organisationen könnten wirklich diese Quelle sein für faktbasierte, neutrale, objektive Informationen und für eine breite Masse von Frauen, die vielleicht sich diese Informationen nicht irgendwo anders holen würden.
Gibt's schon ein Feedback? Also habt ihr Resonanz aus den Unternehmen auf euer Buch schon bekommen? Es ist, glaube ich, ja im März erschienen. Ne? Das ist jetzt nur eine kurze Zeit, aber dennoch.
Ja, es ist ganz neu. Also die digitale Version ist im März erschienen, aber das Printbuch ist gerade, ich glaube, letztes Monat rausgekommen. Mhm. So, wir sind noch am Warten. Diese Themen bewegen sich ganz langsam, glaube ich. Und vor allem so dieses Thema Wechseljahre. Wir kriegen viele Anfragen, viele Requests, aber eher für diesen ersten Schritt von den Sensibilisierungs- oder Awareness Rising, Bewusstsein schaffen über das Thema. Aber ich glaube, wir sind noch, also ich glaube in Deutschland noch ein bisschen in dem Punkt, wo wir müssen ein bisschen warten, bis die Organisationen kommen und wollen schon den nächsten Schritt machen. Die wäre wirklich diese Maßnahmen entwickeln und implementieren. Ich glaube, wir befinden uns noch an den Zeit, wo Leute wollen anfangen, über das Thema zu sprechen und einfach gucken, wie sie es weiter vertreten können in ihren eigenen Organisationen.
Naja, und das Gute ist ja, dass ihr jetzt mit dieser Anleitung Meno Matrix, habt ihr das ja genannt, ne, da tatsächlich auch, naja, ich habe glaube ich eben gesagt Fahrplan, ne, also da ist eine Struktur vorgegeben, wie man vorgehen könnte. Ich finde schon, dass das ein Riesenschritt ist, eine Riesenerleichterung und ja, man kann einfach immer nur drüber sprechen. Es hören uns ja vielleicht auch ein paar Chefinnen zu und ein paar Personalerinnen und so weiter und so fort. Ich wollte aber nochmal fragen, also du sagst ja, im Beruf wird sich zu sehr auf die körperlichen Symptome fokussiert. Du sagst aber ja, die Wechseljahre haben noch viel mehr Dimensionen. Und das fand ich interessant. Also du sagst die körperliche, die psychische und die sozioaffektive. So, und das hat mich angesprungen, weil ich finde, darüber wurde wirklich überhaupt ganz, ganz wenig bisher gesprochen. Kannst du einmal erklären, ist ja ein sperriges Wort, sozioaffektive Ebene der Wechseljahre. Was ist das?
Es ist überhaupt nicht kompliziert. Ich glaube, es ist ganz offensichtlich zu sagen, dass wenn wir durch die Wechseljahre gehen, wir haben manche Symptome oder Beschwerden, die sind körperlich, also ein Körper. Nein? Und dann kommen die einen, die sind mehr in die psychische Ebene oder mentale Gesundheit dann können. Ich weiß nicht, Stress oder Angstzustände, Reizbarkeit. Und das wusste ich alles auch aus meinem eigenen Erlebnis. Und dann habe ich die Fachliteratur gelesen über Wechseljahre am Arbeitsplatz. Und was mir gefällt hat, überall, alle sprechen über manchmal von diesen zwei Sorten von Beschwerden, aber niemand erwähnt niemals, dass die Wechseljahre eine emotionale Erfahrung sind. Das ist so dumm und so offensichtlich, wie es ist, das gibt es in der Fachliteratur nicht. Und ich wusste aus meiner eigenen Erfahrung, dass bei mir einmal, dass die Beschwerden irgendwie weggegangen sind oder dass ich sie handeln könnte, dieser emotionale Teil mich als Frau nochmal zu bestimmen, was bin ich, wer bin ich, wenn mein Körper nicht mehr fruchtbar ist, mein Körper ist nicht mehr jung, ich bin eine Frau in die Wechseljahre, was bedeutet das für meine Weiblichkeit? Diese waren ganz vielleicht dumme Fragen, aber die hatte ich, ich musste mich auseinandersetzen. Und nirgendwo wird das erwähnt, wie schwer das sein kann. Vor allem, und das ist das zweite Teil von die Sozioaffektiv, diese private interne Emotionen, die ich fühlen kann während meiner Wechseljahre, die entstehen nicht in einem Lehrraum. Die sind bestimmt und geprägt von der Umgebung, in der ich bin. Einfach zu verstehen das, ne? Natürlich, klar. Wenn ich bin in einer Umgebung, wo die Wechseljahre etwas super Negatives oder schlecht oder wo mein Wert als Frau irgendwie noch weniger wird, wenn ich in die Wechseljahre bin, dann wird meine emotionale Reaktion zu diesem Thema natürlich heftiger und in die negative Teil. Und das ist genau, was wir darstellen wollten. Einfach diese Spannung zwischen diese interne, intime Handeln von das Wechseljahre und wie das mit den äußeren Erwartungen und Einstellungen zu Wechseljahre ins Spiel ständig ist. Und das wollten wir einfach auch zeigen, dass es in den Unternehmen oder Organisationen genauso ist. Es gibt auch diese, ich bin Arbeiterin, aber ich bin immer noch eine emotionale Person und ich habe meine Emotionen, ich habe meine Gefühle und diese Gefühle werden auch bestimmt und geprägt von die Einstellungen, die es gibt in den Organisationen über Wechseljahre, von den Arbeitskultur, von den Erwartungen, die es gibt für mich als eine ältere Mitarbeiterin. So diese ganzen Themen ist, was wir wollten sichtbar machen und dafür haben wir dieses ganz schönes Begriff entwickelt von Sozioaffektive, um über diese Themen zu sprechen, die sozialen Themen, Narrativen über Wechseljahre, Stereotypen, Stigma, alles das. Frauen verstecken oft ihre Wechseljahre-Beschwerden am Arbeitsplatz. Warum verstecken wir sie das? Natürlich, weil es gibt eine Narrative, die sagt zum Beispiel, eine Führungsperson muss immer cool und unemotional und unter Kontrolle sein. Und natürlich diese Bilder sind, wenn wir sie von einer feministischen Perspektive gucken, das sind immer mehr gerichtet zu den Männern. Ne? So in diesen Momenten, wo wir eine Hitzewallung bekommen als Frau, dann sind wir genau das Gegenteil von diesem Bild. Ne? Nicht unter Kontrolle, nicht cool, nicht zuverlässig. Und das sind die Wege, in denen diese Narrativen, diese Stigma, Stereotypen haben direkt einen Einfluss, in wie ich meine körperliche Symptome zum Beispiel Meister oder Handel, ja. Und es ist bewiesen in die Forschung, dass je mehr ich habe den Gefühl, ich muss zum Beispiel eine Hitzewallung verstecken, desto schlimmer wird es. Weil dieser Stress, mich verstecken zu müssen, hat einen Einfluss. So, es ist nicht nur so etwas hier in die abstrakte Ebene, sondern diese Narrative und wie sie prägen unsere Wahrnehmung von den Wechseljahren haben eine direkte Konsequenz für wie wir die Beschwerden handeln und wie die Beschwerden sich äußern bei uns. Und das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, wir reden viel gerade über Maßnahmen und was kann die Unternehmen machen und wie soll ich zum Beispiel, ich weiß nicht, Zugang zu Toiletten, Ventilatoren auf Schreibtischen, ja? Welche Maßnahmen kann ich nehmen? Aber wenn wir nicht diesen dritten Aspekt berücksichtigen, wenn wir nicht eine Kultur schaffen, wo wir über dieses Thema offen reden können, wo die Frauen haben den Gefühl, sie müssen sich nicht verstecken, weil sie werden nicht verurteilt wegen dieser Symptomen. Sie werden nicht diese Maßnahmen benutzen. Sie werden nicht danach fragen. Und dann kannst du so viele Auswahl haben, wie du willst, aber dann werden sie nichts bringen. Und deswegen, wir sagen immer, dass dieser dritte Aspekt ist nicht so ein good to have, eine schöne abstrakte Sache. Es ist wirklich etwas so tatsächlich wichtig, genau wie die anderen zwei Dimensionen. No? Und vor allem, es ist auch wichtig, dass wir die Wechseljahre als eine ganzheitliche Erfahrung wahrnehmen. Weil wir sind nicht nur Körper und wir sind nicht nur unsere mentale Gesundheit. Wir sind ganzheitliche Menschen und genauso sollte unsere Ernährung sein zu diesem Thema. No? Wir haben auch in dem Buch diese zwei Ebenen auch, die Ebene von der Organisation und die Ebene von das Individuum. No? Es gibt auch viel Handlungsplatz für die Individuen, um sich selbst zu helfen, zu empowern und durch diese Phase zu gehen. Und diese Umprogrammierung von diesen Narrativen und Stereotypen, das ist nicht nur ein Teil von das Unternehmen oder der Organisation.
Na ja, klar.
Natürlich, denn Weltkultur muss sich verändern. Mhm. Aber ich muss mich zuerst auch verändern, weißt du? Man muss auch gucken. Und das ist etwas, die ich erlebe mit meinen privaten Kundinnen oder mit den Frauen, die ich einzeln begleite. Ja? Weil diese Narrativen, die sind schon tief in uns, ohne dass wir das merken. Und genau deswegen gibt es manchmal diese negative Erlebnis von den Wechseljahren. Und es ist auch alles zusammen. Wenn ich habe eine negative Einstellung, ich selbst zum Altern oder zum Altwerden oder ich habe negative Beispiele von anderen Frauen, die in den Wechseljahren gegangen sind und wie ihre Erfahrungen waren, das bestimmt auch meine Erfahrung nochmal. Und nicht nur die emotionale Erfahrung, sondern auch die mentale und auch die physische, die körperliche. So, das bedeutet, dass es ist auch in meinem eigenen besten Interesse, mich selbst mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Weißt du, was sind meine Anstellungen zum Altern, was ist meine Anstellung zu Weiblichkeit, was denke ich über, was bedeutet es, Frau zu sein und mit was hängt es zusammen, ne? Welche Rolle spielt es? Es ist nicht weniger, als sich mit dem Patriarchat auszusetzen, aber unsere Biologie fordert uns, das zu machen mehrmals in unserem Leben, ne? Vor allem in diesen ganzen Etappen, Menstruation, Mutterschaft, Menopause, das sind genau die Momente, wo wir merken, dass wir leben in einem System, die uns gerade oder ständig den Gefühl gibt, unseren Körper ist einfach nicht geeignet. Nicht geeignet für die Welt, nicht geeignet für die, und das ist, ja.
Was Mandy Mangler so schön sagt, manchmal ist es eine Herausforderung, einen Frauenkörper zu haben. Aber ich wollte nochmal auf die Männer kurz kommen, weil die hängen da ja auch mit drin. Also die würden ja auch davon profitieren, wenn man mal, also gerade im beruflichen Kontext, nicht immer auf 100% funktionieren müsste.
Auf jeden Fall. Und das ist genau, was wir schlagen vor in dem Buch, dass viele von den Maßnahmen oder Veränderungen zu den Arbeitsplatz oder die Arbeitsorganisation, die eigentlich gut und gesund wären für Frauen in den Wechseljahren, sind eigentlich gut für alle, die mitarbeiten. Weil Flexibilität, um die eigene Arbeit zu gestalten, ein bisschen mehr Mitgefühl für was man macht oder für die interne emotionale Welt. Diese sind alle Maßnahmen, die einfach gut für allen sind. Weil am Endeffekt, man kann große Ergebnisse kriegen mit kleinen Veränderungen. Wie du schon erwähnt hast, es gibt schon viele betriebliche Gesundheitsmanagementmaßnahmen und Sachen, die schon da sind und müssen nur angepasst, um auch die Wechseljahrerfahrung zu berücksichtigen. Aber wenn man wirklich gehen will in das, die Arbeitswelt muss sich verändern in dem Weg, dass wir müssen mehr aufeinander aufpassen und mehr mit Wertgefühl miteinander umgehen und mit mehr Rücksicht auf die Erfahrungen von den anderen, nicht nur Wechseljahren.
Ich nehme das ja auch oft so wahr, dass im Grunde genommen Frauen in den Wechseljahren, also die jetzt wirklich auch körperliche, auch psychische Symptome haben und so weiter, da verdichtet sich einfach vieles, was alle mal haben, außer vielleicht die Hitzewallung. Und dass alle Arbeitnehmer, ich würde sogar sagen, einfach alle Menschen davon profitieren würden, wenn sie in ihrem jeweiligen Umfeld gesehen würden. Denn das ist ja eine der Forderungen, die ihr auch stellt, ne, in diesem Bereich sozioaffektive Ebene, dass ihr sagt, Frauen, mittelalte Frauen, Frauen in den Wechseljahren müssen sich gesehen fühlen und wahrgenommen und dass anerkannt wird, was sie leisten innerhalb eines Betriebs oder innerhalb einer Struktur. Und da musste ich so ein bisschen lachen, weil ich dann tatsächlich gedacht habe, was ist denn, wenn sie nicht gesehen werden? Weißt du, was ist denn, wenn die da wirklich, also wenn man, das kommt ja oft vor, man trifft einfach auf Kollegen, auf Chefs und so weiter, die wertschätzen dich nicht. Die sehen auch nicht deine spezielle Situation, die würden aber sicherlich auch nicht die spezielle Situation von anderen Menschen sehen. In den Wechseljahren ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass dann doch einiges gerade zusammenkommt, relativ hoch. Also euer Buch geht ja nicht so weit, dass es wirklich Tipps gibt, ne? Aber du berätst ja auch Frauen, also nicht nur Organisationen, sondern auch Frauen in deiner Eigenschaft als Menodula. Ich würde jetzt gerne einmal die ganz alltägliche Ebene mit dir betreten. Kannst du da aus dieser Vielzahl von Erfahrungen, die du gesammelt hast, berufliche, wissenschaftliche, persönliche, was macht man denn dann? Also ich bin in einem Unternehmen und ich fühle mich eben nicht gesehen und ich mach vielleicht meine in Anführungszeichen Hausaufgaben und denke darüber nach, also was ist das jetzt für mich, wer bin ich als Frau und so weiter und so fort. Das ist ja ein irre komplexes Gefüge. Kannst du das runterbrechen auf sowas wie einen Ratschlag?
Okay, es kommt darauf an, es ist der Ratschlag für die Frau selbst oder für die Unternehmen, damit sie da bleiben.
Für die Frau selbst, für unsere Hörerin. Ich bin pro Frau.
Ja, okay, ja, ich auch. Wobei ich denke, es ist nicht getrennt, weil ich wollte dir nur eine Zahl geben, weil also mit den verschiedensten Umfragen, die es gibt, so weltweit und so, gibt einen Konsensus, dass ungefähr 10% von Frauen überlegen sich oder verlassen ihre Arbeit wegen die Wechseljahrebeschwerden, ja? Das ist eine krasse Nummer. Aber wir müssen denken, dass die meisten Frauen wollen und können und arbeiten weiter. Wollen auch weiter arbeiten, ja? Wenn sie kriegen natürlich die Unterstützung, die sie brauchen, um das machen zu können. So, am Endeffekt, die Frau, die da sitzt und weiß nicht, wie sie weiterkommt. Wir hören viel von Frauen, die ihre Arbeit verlassen, wegen Wechseljahren, aber wir haben noch nicht tief gegangen zu fragen, ob sie gegangen sind, weil sie keine Unterstützung bekommen haben oder weil durch diese Transformation, die man persönlich durchmacht, irgendwie die eigene Karriere anders gestalten will. Und das sehe ich in meinem eigenen Beispiel, das sehe ich in vielen mit den Frauen, mit denen ich rede, auch in diesen Workshops und alles, das ich gebe, dass viele Frauen sagen, ja, eigentlich wollte ich etwas anderes mit meinem Leben machen. Die einfach die eigenen Werte, die eigenen Vorstellungen, die eigenen Wünsche sich irgendwie verändern oder in eine andere Richtung gehen. Und wir denken, das ist eine gute Zeit, sich umzustellen und das zu verfolgen. Das ist eine Gruppe von Frauen, die es geben kann. Für die einen, die in der eigenen Arbeit bleiben wollen oder müssen, weil das ist auch ein politisches Thema, wer kann oder kann nicht ihre Arbeit wechseln oder verlassen sogar, dann, ja, es ist schwierig, es braucht eine Revolution. Und vielleicht die Revolution ist eine Ein-Person-Revolution, ja? Weil so viel wie gerade die Organisationen und die Unternehmen merken, dass das ein Thema ist und viele wirklich anfangen, was mit dem Thema zu machen, das fängt immer an mit den Frauen selbst, die müssen danach fragen, ne? Weil wir haben auch Nummern von einer anderen Umfrage, die zeigen, dass die meisten von den Arbeitgebern, ich glaube, waren den Top 5 eine von den, oder Nummer 6 von den Gründen, warum sie keine Maßnahmen entwickeln. Und es war, wir haben keine Fälle bei uns. Wir haben keine gemeldete Fälle. Und so, wenn man nicht spricht, dann gibt es immer diese Möglichkeit, dass die Organisationen können sagen, bei uns ist das kein Thema, niemand fragt danach, das ist kein Problem. Und so, es ist schwierig, weil natürlich, man will nicht die Person, die sagt, ich komme nicht klar.
Total verständlich.
Wenn anscheinend alle die anderen doch klar kommen, ja. Und so, das gehört diese Verletzlichkeit irgendwie zu zeigen, diese Fragilität zu zeigen in der Arbeitswelt. Und viele Frauen wollen das nicht, weil wir wissen, es gibt tatsächliche Konsequenzen. Manchmal hat das negative Folgen, wenn man sich so darstellt als die Einzige in die Gruppe. Aber irgendwann muss man es aussprechen, weil meine Erfahrung auch mit den Frauen ist, dass viele machen, so, weil es nicht gesprochen wird, viele internalisieren, dass das Problem bin ich. Ich bin die eine, die irgendwie nicht klarkomme an der Arbeit mit meinen Beschwerden, weil alle anderen kommen doch klar und niemand sagt was. Und so es wird ganz schnell das von einer normalen Erfahrung wie die Wechseljahren, ein persönliches Gefühl von den nicht gut genug zu sein oder dass es ist etwas falsch mit mir gibt. Und das bricht nur, wenn eine davon spricht und dann alle anderen kommen mit den Geschichten und sagen, oh mein Gott, ja, mir geht es genauso und ja, bei mir war das genauso eine Herausforderung. Und danach kann man wirklich als eine Gruppe, wenn man merkt, dass es ist eine kollektive Erfahrung und nicht eine persönliche Defizit, dann kann man wirklich anfangen zu, nach die richtige Unterstützung oder Begleitung, die man braucht, fordern. Das persönlich war immer politisch. Für uns Frauen.
Ich habe jetzt hier noch eine Frage und zwar schreibst du, es gibt keine Forschung zu den positiven Aspekten der Wechseljahre. Also man würde sich immer nur auf die negativen konzentrieren. Was würdest du denn gern untersuchen? Jemand bietet dir ein Wahnsinnsbudget und du, Jennifer, darfst loslegen. Was würde für dich oben aufliegen?
Okay, auf jeden Fall, ich glaube, ich will objektiv forschen als Akademikerin über die persönlichen Erfahrungen von Frauen. Weil gerade in diesem Thema Wechseljahre am Arbeitsplatz, wir haben so wenig qualitative wirklich Forschung von den Frauen. Wie fühlt es sich eigentlich? Und in diese persönlichen Erfahrungen, dann werden wir auf jeden Fall das Negative, aber auch das Positive erfinden. Nach die Positive zu suchen, finde ich so wichtig. Wir wissen, dass es Frauen gibt, die überhaupt keine Probleme haben bei den Wechseljahren. Ich bin mir sicher, es gibt auch viele Frauen, die sagen, meine Karriere hat sich verbessert, mein Leben hat sich verbessert, ich bin mehr zu mir gegangen. Wo sind diese Geschichten? Ne? Weil genau wenn wir nur erzählen von den negativen Aspekten, dann tragen wir bei zu diese Narrativen und Stereotypen und Stigmas, die voll von Angst und, weißt du, so Widerstand zu den Wechseljahren. Er will in eine Erfahrung gehen, die nur negativ dargestellt wird. Ne? Und das fängt dann genau mit den Leuten, die über dieses Thema berichten, sei es Forschern, sei es Medien. Wenn wir gucken nur nach den Negativen, dann stellen wir nur diese Fragen. Am Endeffekt, es hat zu tun mit, welche Fragen stellen wir die Frauen, die in die Wechseljahren sind. Und bis jetzt stellen wir nur, was waren deine Beschwerden? Was war so schlimm?
Wie hat dein Leben gelitten? Ja, aber es stimmt nicht ganz, weil zum Beispiel, was du eben sagtest, dass Frauen dann unter Umständen auch ihren Job aufgeben, weil sie feststellen, ich möchte jetzt nicht mein ganzes Leben diesen Job gemacht haben und ich möchte gerne mich nochmal neu ausrichten und so weiter. Das ist ja total positiv besetzt. Also das ist ja so eine Nachjustierung, ein Gedanke, den man sich macht in der Lebensmitte und das hat vielleicht auch gar nichts mit Hormonen zu tun und auch gar nichts zwingend mit den Bedingungen am Arbeitsplatz oder dem Verlauf der Beschwerden zu tun. Aber Jennifer, ich möchte dich nicht gehen lassen ohne diese Frage. Du kommst aus Mexiko. Ja. Du warst gerade längere Zeit in Mexiko. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, in Mexiko wird nicht über die Wechseljahre gesprochen. Wie ist der Stand der Dinge? Läuft die Meno, hat die Meno-Welle es wirklich nicht bis nach Mexiko geschafft? Stand heute?
Ganz langsam, ganz langsam. Es gibt so eine ganz berühmte Meinungsträgerin, Prominentinnen, Frau, die gerade über das Thema anfängt zu reden und alle die Leute, die mich kennen.
Eine Schauspielerin oder?
Nein, sie ist eher so eine Moderatorin, macht so Podcasts und Content Creations.
Medienfrau.
So, ich glaube, es ist über die Jahreszeit von den Wechseljahren. Also, aber sie hat das Thema für sie entdeckt und sie ist die einzige Person, die darüber redet. Aber was fehlt, dass Frauen direkt über dieses Thema sprechen? Also, Leute, die kommen und sagen, ja, das ist meine Erfahrung und das hatte ich. Und ich glaube, es hat zu tun, wir reden nicht über menstruelle Gesundheit überhaupt. Das ist auch das Thema. Also, das wird nicht so offen in die Öffentlichkeit gesprochen. Ein anderer Unterschied, den ich merke, wie mit Deutschland, ist, dass hinter geschlossenen Türen wird viel mehr darüber gesprochen. Weißt du?
Ah, ja.
So, das ist ein Unterschied, weil den Weg, in dem die Gesellschaft organisiert ist, es ist wirklich anders als hier. Man redet viel weniger über Menstruation oder so Frauenthemen in gemischten Räumen mit Männern und Frauen. Das ist noch viel mehr tabuisiert als hier. Aber da haben wir vielleicht engere Verbindungen mit Frauen in die Familie oder in Freundschaften, wo es hinter geschlossener Tür viel offener und viel intergenerational über dieses Thema gesprochen wird. So, weißt du, was ich meine? Also, vielleicht traut man sich das nicht in die Straße zu sprechen, aber ich habe meine Tanten und meine Oma und meine Mama und da wird viel Unterstützung auch geleistet. Diese Frauenunterstützung, die hier sehe ich, vielleicht mangelt ein bisschen.
Weißt du, was ja, ich meine? Und da sind wir eigentlich wieder am Anfang des Gesprächs, nämlich du als Menodula, also letztendlich einfach eine Begleitung anzubieten, weil in einer Wohlstandsgesellschaft ist vermutlich diese Art von Community einfach schwächer ausgeprägt, das, was du beobachtet hast.
100%.
Keine Vermutung.
Also noch keine Vermutung. Also ich merke wirklich, dass also diese Figur von die zertifizierte oder ausgebildete Doula ist komplett ein Ergebnis von der Gesellschaft, in der wir leben, in der wir isoliert sind von anderen Menschen, von unserer Community. Weil wenn wir tiefe Netzwerke haben zwischen unserer eigenen Gemeinschaft, dann brauchst du keine Doula. Dann hast du genug andere erfahrene Frauen, die durch diesen Prozess selbst gegangen sind und sie einfach dir zur Verfügung stehen, zum Sprechen oder über dieses Thema zu austauschen, selbst auch mit der Geburt Doula. Das ist etwas, die wir brauchen, weil wir sind in einer Gesellschaft, in der wir Frauen isoliert voneinander sind irgendwie und wir bauen nicht mehr diese ganz starke Communities, wo wir einander unterstützen und bilden und einfach begleiten können.
Also Jennifer, ich wollte jetzt zum Abschluss einmal nochmal verweisen auf dein Angebot. Du machst diese Beratung ja auf Spanisch, Englisch und Deutsch, ne? Also du machst die Tür ganz weit auf. Und du richtest dich an Frauen und an Unternehmen und eben hast du auch von Workshops gesprochen.
Also ich originell wollte ich immer diese 1:1 Begleitung machen, aber jetzt mein Leben und die Schicksal nimmt mir in diese Unternehmensberatung, weil das ist, was ich gerade geforscht habe und da bin ich sehr froh, weil es gibt mir die Möglichkeit, mit größeren Gruppen zu arbeiten oder vielleicht ein größeres Impact zu haben, als manchmal die 1:1 es erlaubt. Ich organisiere Workshops für Frauen. Also auch für Betroffenen, das habe ich schon gemacht, weil manchmal diese Gruppenformate sind auch sehr schön und sehr bereichernd.
Ja, ja,
ne?
Ja, das ist derselbe Gedanke.
Mhm. Genau, also eigentlich diese Frauenkreise oder eher sind super, für mich sehr ernährend zu meiner Seele. Aber auch in den Unternehmenskontext lässt es sich sehr gut in Workshops zu arbeiten. Also wir schlagen vor, dass die Unternehmen sollten immer mit ihren eigenen Betroffenen arbeiten. Also deswegen, unserem Buch gibt keine klare 10 Sachen, die Unternehmen machen müssen, sondern wir sagen immer, fang an, ein Self-Assessment zu machen, wo bin ich? Und dafür brauchst du auf jeden Fall die Leute, die in deinem Unternehmen sind. Sie sind die einen, die am meisten wissen und die einzigen, die richtig wissen, was bei dir fehlt oder was läuft oder wo sind unsere Probleme. Und genau in diesen Formaten mache ich auch schon Sachen, diese betroffene Workshops, aber innerhalb von den Unternehmen, zu gucken, ein bisschen zu diagnostizieren, was sind wirklich hier die Probleme oder wo brennt es hier oder... Und ich finde sie so, so schön, ich muss dir sagen, weil da haben wir manchmal Frauen, die schon über die Wechseljahre gegangen sind in diesen Unternehmen. Und da diese Schatz an Informationen und Kenntnisse, die diese Frauen leisten können, zu sagen, ja, da bin ich schon lange durch, aber das und das und das hat mir geholfen und diese waren die klaren Tipps, besonders für diese bestimmte Organisation, wo wir sind, weißt du? Und genau diese Kenntnisse sind, die man sollte nehmen, um Maßnahmen zu entwickeln und zu planen für ein besonderes Unternehmen. Es hängt immer von den individuellen Kontext. Mhm.
Da war es wieder, die Community, da ist sie wieder aufgetaucht.
Ja, ich bin Jennifer, immer. Ja, ich denke wirklich, dass das Frauenkollektiv ist das Wichtigste.
Jennifer, vielen, vielen Dank, dass du da warst und Danke. Dass wir uns unterhalten konnten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, du bist eine sehr, sehr interessante Figur in diesem ganzen Wechseljahreskontext, denn du hast das ja erlebt als junge Frau, also ganz ohne diese Komponente, ich bin alt. Ne? Und wenn man Dinge dann so getrennt betrachten kann, manchmal hilft das für einen klareren Blick, finde ich. Ich freue mich gewissermaßen.
Ich freue mich, dass ich die Wechsellehre bekommen habe. Es hat mir einen Ruf gegeben. Es hat mir einen Sinn für mein Leben, für meine Karriere, für meine Forschung, für meine tägliche Arbeit gegeben. Ich bin froh. Aber das, was du sagst mit dem Nicht-Alt-Sein, Diana, also das sagte sie ja, wie geprägt es in uns. Ich war 36 und als ich raus von dem Arzt kam mit meiner Diagnose, ich bin alt. Ich bin alt. Mein Körper ist das von einer alten Frau. Weißt du? Und so, wie verbunden das ist, diese Idee von Wechseljahre und Fruchtbarkeit oder mit jung und alt werden, alles war es in meinem Kopf, weil objektiv war ich nur 36 Jahre alt, weißt du? Und so, für mich, mich auseinanderzusetzen mit das und wo kommt es her? Warum fühle ich mich innerhalb von 5 Minuten plötzlich wie eine alte Frau?
Das meine ich mit dieser Verdichtung und es hat zu etwas Gutem geführt. Jennifer, nochmal vielen Dank und alles, alles Gute für dich.
Ich danke dir, Diana, für dein Gespräch. Schönen Tag, Diana.
Tschüss. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, unbewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.